Ende gut, alles gut. Das ist so ein Satz mit dem so einem erleichternden Seufzer. Problem erledigt, Hindernis überwunden. Und es gibt Momente, vielleicht erinnert ihr euch an den einen oder anderen in jüngster Vergangenheit oder vielleicht steckt ihr auch gerade in so einem Moment drin, da sehnt man sich genau nach diesem Satz. Wie nichts anderes, ohne Frage. Es gibt solche Momente, wo wir sagen, wäre es doch bald vorbei. Ohne Frage geht es den Menschen in den Flutgebieten so, oder auch, wenn man selbst in einer Krise steckt, in einer persönlichen Krise, krank ist oder ein Unglück da ist, dann sehnt man sich nach diesem Moment, wo man sagen kann, jetzt haben wir es geschafft. Ende gut, alles gut. Wir sehen den Moment herbei, wenn das Gute sich durchgesetzt hat und das Böse, Schwere, Zerstörerische, Harte, Kraftraubende nicht mehr zählt und ein Ende hat. Ende gut, alles gut. Wenn wir in dieser Serie über Gut und Böse sprechen und wie wir damit umgehen, dann gibt es ein entscheidendes Wort. Hoffnung. Hoffnung heißt, für die Zukunft das Gute zu erwarten, diesen Moment zu erwarten. Ende gut, alles gut, wir haben es geschafft. Für die Zukunft das Gute zu erwarten und dafür zu leben, davon geprägt zu leben. Bundespräsident Walter Steinmeier, angesichts all der Zerstörung, dem Chaos und dem Leid, sagte letzte Woche bei einem Besuch in Erftstadt, vielen Menschen in den Hochwassergebieten sei nichts geblieben, außer die Hoffnung. Außer ihrer Hoffnung. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, was das bedeutet für eine Familie, für Menschen, nichts ist mehr da von dem, was ihr Leben ausgemacht hat. Was sie einzig, was sie noch haben, ist die Hoffnung, dass dieser Moment kommt, wo es geschafft ist, wo es wieder gut wird. Und er sagte, nichts ist ihnen geblieben außer ihrer Hoffnung und diese Hoffnung dürfen wir nicht enttäuschen. Das fand ich stark. Dieser Satz zeigt Mitgefühl und Trost und einen Auftrag, einen Aufruf. Den Aufruf, das gute Ende nicht einfach irgendwie, irgendwann von irgendwem erledigen zu lassen oder zu erwarten, sondern selbst ein Teil des guten Endes zu sein. Jetzt die Hoffnung selbst zur Wirklichkeit zu machen und auch so das gegenwärtige Böse durch das Gute zu überwinden. Die Hoffnung selbst zur Wirklichkeit zu machen, Teil des guten Endes zu sein. In diesem Fall durch Beten, durch Spenden, durch tätige, gut koordinierte Hilfe, wie wir es gehört haben, in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten. In anderen Situationen Hoffnung zur Wirklichkeit zu machen, indem wir im Streit Klärung suchen, indem wir Versöhnung suchen, indem wir bei Betrug an der Wahrheit festhalten, koste es, was es wolle, indem wir bei Lästereien das Gute betonen und einen Menschen in gutes Licht stellen, statt nur die Schatten zuzulassen, die alle auswerfen. Selbst Teil des guten Endes zu werden. Ich glaube, dafür sind auch wir berufen. Ich möchte heute darüber reden, wie wir zu Menschen werden, die eine Hoffnung in sich tragen, die so fest ist, dass sie uns und unseren Mitmenschen zur Ermutigung wird, wenn Böses in jeglicher Form unser Leben bedrängt und bedroht. Zunächst geht es um eine Entscheidung, und dann geht es im zweiten Teil um Vertrauen. Für diese Entscheidung in Bezug auf Gut und Böse schauen wir einen Moment in die Zukunft, auf das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Es ist diese Welt von heute, die wir sehen, die wir erleben, in der das Böse überall ist, wo das Gute zu oft abgelehnt wird, ohne jetzt schwarzmalerisch sein zu wollen, in der der Teufel als Verkörperung dieser Ablehnung Einfluss hat und nimmt. Und in der wir selbst immer wieder Böses denken und tun, weil wir uns verführen lassen und uns gegen das Gute entscheiden. Halten wir das aus, diesen Blick auf die Wirklichkeit? Einen Moment lang, das gute Ende kommt. Um die Zukunft dieser Welt geht es, in der wir selbst leben und die auch irgendwie in uns allen steckt. Der Verführer, der Teufel, war ja als Schlange im Paradies der Anfänger des Bösen und zeigte sich in der ganzen Welt als verführender Akteur, von Hiob über Jesus, wie wir von Thomas und Markus gehört haben, bis heute. Aber seine Zeit wird enden. Wir lesen in Offenbarung 20 die ersten beiden Verse. Da schreibt dieser Seher Johannes in einer Vision: Danach sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen. In seiner Hand hielt er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, sie ist nichts anderes als der Teufel oder Satan, und legte ihn für 1000 Jahre in Fesseln. Also Actionfilm ist nichts dagegen. Ja, hier geht es um die dunkle Macht, die diese Welt durcheinander bringen will oder dabei ist, das voranzubringen. Und Gott kommt und sagt: Freundchen, komm mal mit. Das ist die gute Nachricht, die wir immer wieder betonen müssen. Gott steht dem Vertreter des Bösen nicht machtlos gegenüber, sondern er greift ihn am Ende, um ihn letztlich zu vernichten. Das ist die Zukunft, auf die wir schauen. Wenn wir mittendrin stecken in einer Situation, die vom Bösen umringt ist, wo wir denken, hier geht gar nichts mehr, hier komme ich nicht mehr raus. Wenn wir das im Blick haben, dann relativiert sich alles. Da geht es weiter in Offenbarung 20, Vers 10. Er selbst, der sie verführt hatte, wurde nun auch in den See mit brennendem Schwefel geworfen, also gewaltige Bilder, die diese Offenbarung trägt, zu dem Tier und dem falschen Propheten, also es gab noch mehr Vertreter des Bösen. Immer und ewig müssen sie dort Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Das ist die Zukunft. Das ist unsere Hoffnung, so komisch das klingt bei diesen Worten. Gott sortiert das Böse und seine Leute für immer aus. Das Böse verliert. Ende gut, alles gut. So wird es kommen. So ist es verheißen. So durfte Johannes es sehen. Und jetzt könnten wir uns hinsetzen und sagen: Na, ist ja prima. Dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles in Ordnung, Gott kümmert sich schon. Aber wir haben beschrieben, wie dieser Durcheinanderbringer, dieses Böse, nicht nur irgendwo da draußen ist, sondern dass es auch mit uns was macht. Und wir immer wieder vor der Entscheidung, gut oder böse, stehen. Gott kümmert sich schon, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Denn bei diesem Ende werden wir dabei sein. Und dann stehen auch wir da vor Gott mit der Frage: Und? Wie war dein Leben so? Gut, böse? Und? Wenn wir in der Offenbarung weiterlesen, wird klar, dass auch wir Menschen bei der täglichen Wahl zwischen Gut und Böse keine gute Figur abgeben. Da brauchen wir Hilfe. Und diese Hilfe ist Jesus. Er sagt selbst in Johannes 5, 24 und 29: Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, also diese Gerichtssituation, wie da beschrieben in der Offenbarung. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und dann Vers 29: die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Es spielt eine Rolle, wie wir mit Gut und Böse umgehen, welche Lösung wir finden. Wir können das nicht einfach anderen überlassen oder Gott sagen: Du kriegst das schon hin. Wir sind Teil des Geschehens. Denn Gott will eine neue Welt für ein neues Leben starten, in der das Böse raus ist. Das ist eine unfassbar schöne Hoffnung, wenn wir uns das einen Moment lang ausmalen oder in der Offenbarung 21, 22 lesen von einer Stadt, in der Gott wohnt, die strahlt und deren Bäume Blätter tragen, die Heilung für alle Menschen geben, wo Gott in der Mitte wohnt und angebetet wird, wo nur noch Schönheit und Freude und Dankbarkeit ist und keine Krankheit, kein Trost, kein Leid mehr, nichts Böses mehr. Das ist die Zukunft, die Gott im Blick hat, die will er schaffen und dafür wird er sortieren. Dafür wird er eines Tages sagen: So, jetzt ist Schluss mit all dem Bösen. Das wird er und das muss er. Sonst wird diese Zukunft, diese Welt, wie sie eigentlich gedacht war, nicht mehr wiederkommen. Und gleichzeitig ist es eine klare Ansage, dass diese Welt zwei Ausgänge hat. Einen für gut und einen für böse. Diese Welt hat zwei Ausgänge. Wenn wir uns erinnern, in der ersten Predigt am 4.7. könnt ihr nochmal nachschauen, beschreiben diese beiden Worte gut und böse im Kern immer Beziehung. Wie stehen wir zu Gott? Was gut heißt, mit Gott in Verbindung zu sein, in dieser ursprünglichen Idee des Lebens zu leben. Böse heißt, sich davon entfernt zu haben, dagegen entschieden zu haben, misstrauisch zu sein, sollte Gott gesagt haben und sich vor Gott zu verstecken und zu sagen, ich mache mein eigenes Ding. Im Kern. Und dann kommt die moralische Verwendung, dass man sagt, diese Werke, diese Art zu leben, das ist böse, das ist gut. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Es geht erstmal um die Beziehung, dass Gut und Böse zeigt, ob wir mit Gott oder gegen Gott sind. Oder auch in einer Zweierbeziehung als Menschen oder in einer Gruppe, ob wir für den Menschen sind, für die Beziehung leben und reden und agieren oder sie in Frage stellen oder bedrohen oder zerstören. Gut und Böse. Sind wir also in Beziehung mit Gott, wollen wir das Gute, glauben wir ihm und achten auf Jesu Worte und das Kreuz, dann ist es gut und die Tür in die neue Welt steht uns offen. Wenn wir aber eine Beziehung zu Gott ablehnen und Jesus, soweit wir ihn kennengelernt haben, ablehnen, wenn wir dem Bösen den Vorzug geben, dann wird und kann Gott uns nicht zwingen, bei ihm zu bleiben, weil sortiert wird, weil sonst diese gute neue Welt, die er erschaffen wird, nicht kommen kann. Da wird das Böse keinen Platz haben. Und wenn wir für uns am Bösen festhalten, wie soll das gehen? Gott wird uns nicht zwingen, bei ihm zu bleiben. Dann gehört uns die andere Tür. Besser gesagt, dann bleiben wir, wo wir sind, getrennt von Gott. Das will Gott nicht, aber er respektiert unsere freie Entscheidung. Es geht immer um Entscheidung. Seit wir von Gut und Böse wissen, müssen wir uns entscheiden. Das war der Punkt, vor dem Gott uns gewarnt hat. Oder die Menschen damals. Nehmt nicht, greift nicht zu, esst es nicht. Sonst wisst ihr um diese beiden Möglichkeiten und dann müsst ihr euch immer entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, seit wir von Gut und Böse wissen. Wir müssen eine Haltung haben, wir müssen eine Stellung beziehen. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt, in dem es um Vertrauen geht. Denn eine Entscheidung für Gott und seine Zukunft treffen zu können, setzt voraus, dass wir ein Bild von Gott haben, was Gott entspricht. Man muss den kennen, dem man vertrauen soll. Ich denke jetzt immer, wenn man die ganzen Wahlplakate sieht, ne? Ich kenne dich nicht, wie soll ich dich wählen? Und dann kann ich irgendwo hingehen, kann mich mit den Menschen unterhalten, kann sagen, kann ihm Fragen stellen oder ihr. Kann versuchen, ihn kennenzulernen und dann zu sagen, okay, ich glaube, dass du einen guten politischen Weg hast, gehe ich mit, kriegst mein Kreuz. Da müssen wir aktiv sein. Viele Menschen haben leider ein Bild von Gott, wo er unbarmherzig, ignorant und gleichgültig wirkt. Ein Gott, der Menschen in die Verdammnis schickt, weil die Zeit nun mal um ist und weil er kalt eine Liste abarbeitet und danach verurteilt. Vielleicht hast du gerade, als wir darüber gesprochen haben, auch zusammengezuckt und dachtest, wie? Hier sprichst du über Endgericht und Himmel und Hölle und so? Was soll ich machen? Ich lese davon in der Bibel, ich kann es ja nicht verschweigen. Und es gehört zum Ende dieser Welt, das Gott sortiert. Aber es geht darum, ob wir ein Bild von Gott haben, was dem entspricht, aus welchem Grund und mit welcher Motivation er dort agiert. Gott ist oft anders, als wir ihn kennengelernt haben. Das möchte ich sagen. Ja, er lässt uns in aller Freiheit leben mit allen Konsequenzen, aber er kämpft um uns und lädt uns mit allem, was er hat, ein, das Gute zu erkennen und ihn zu erkennen, wie er ist, sodass wir eigentlich gar nicht anders können, als zu sagen, lass mich in deiner Nähe sein. Um das zu verdeutlichen, möchte ich eine Geschichte aus Lukas 15 zusammenfassen, die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Viele von euch kennen sie. In der geht es um zwei junge Männer, zwei Söhne und einen Vater. Der Jüngere fordert sein Erbteil vorzeitig, war damals, ging gar nicht, heute eigentlich auch, na gut, man erbt man mit warmer Hand, aber damals war das kulturell, also ging gar nicht. Man forderte nicht sein Erbteil vorzeitig, damit sagte man im Prinzip, du bist für mich tot. Aber der Vater gab es ihm. Er nahm das Geld, der junge Mann ging fort, gab alles aus und kam dann wieder, weil nichts mehr lief und er nichts mehr hatte, mit der Hoffnung, bei seinem Vater arbeiten zu können, um wenigstens leben zu können. Und sein Vater hieß ihn überraschenderweise zu Hause willkommen und umarmte ihn und machte sogar eine große Wiedersehensparty mit einem gemästeten Kalb und allem drum und dran. Eine Party, an der sein älterer Bruder, der die ganze Zeit zu Hause geblieben war, sich weigerte teilzunehmen. Das sei ungerecht, sagte er zu seinem Vater, denn ihm habe er nie auch nur eine Ziege gegeben, um mit seinen Freunden zu feiern. Wobei an einer Ziege nicht viel dran ist, das kann kein großes Fest gewesen sein, was er sich da vorgestellt hat. Also, wenn schon, denn schon. Aber wie auch immer, darauf antwortete der Vater, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern, denn dein Bruder war tot, jetzt hat er ein neues Leben begonnen, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. In dieser kleinen Geschichte sind viele Geschichten verborgen und erzählt und viele Vorstellungen von Gott enthalten. Versuchen wir ein bisschen auseinander zu dröseln. Der jüngere Bruder erzählt eine Geschichte. Während er voller Scham auf dem Weg nach Hause ist, überlegt er sich nochmal, was er sagen will. Ich bin es nicht wert, der Sohn dieses Vaters zu sein und so weiter. Ich habe alles verspielt, ich habe Schande über die Familie gebracht. Das ist die Geschichte, die er erzählt und die er glaubt. Sein Bild von Gott hat keinen Platz für Hoffnung, keinen Platz für Gnade, keine Zukunft, die fröhlich ist, sondern nur beladen von der Abarbeitung der eigenen Schuld. Aber sein Vater zieht ihm, und das ist die zweite Geschichte in dieser Geschichte, zieht ihm das beste Gewand über, gibt ihm einen Ring und gute Sandalen, alles Zeichen, dass er ihn als Sohn willkommen heißt. Und der Sohn hatte entschieden, dass er nicht mehr Sohn sein kann, und der Vater erzählt ihm eine andere Geschichte. Eine Geschichte über Rückkehr, über Versöhnung, über Erlösung. Eine Geschichte darüber, dass er wieder sein Sohn ist oder immer noch. Der jüngere Sohn muss sich also entscheiden, welcher Geschichte er vertrauen will, welchem Bild von Gott, das er hatte, vom Vater, er glauben will. Er sagt, er muss sich fragen, in welcher Geschichte will ich leben? Welchem Bild entspricht dieser Vater, der da vor mir steht, dem, wie ich ihn mir ausgemalt habe oder dem, wie er sich mir zeigt? Er muss sich entscheiden, mit welcher Geschichte und welchem Bild er leben möchte. Und das Gleiche zeigt sich beim älteren Sohn. Auch er hat seine Fassung der Geschichte. Er sagt, all die Jahre habe ich mich für dich geschunden, aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, wie gesagt, damit ich mit meinen Freunden mal richtig feiern könnte. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar dein Mastkalb schlachten. Man merkt so richtig diese aufgestaute Bitterkeit, die da drin ist. Er meint, er hätte wie ein Sklave für seinen Vater geschuftet. Er findet seinen Vater geizig, weil er ihn nicht mal hat feiern lassen. Und er findet, seinen Vater sei ungerecht, weil er seinen Bruder anders behandelt als ihn. Auch sein Bild von Gott hat keinen Platz für Hoffnung, keinen Platz für Vergebung, keinen Platz für Nähe. Und im Hintergrund war dieses Fest schon im Gange. Was für eine Spannung da in der Luft lag. Hier wird die Rückkehr gefeiert aus Freude und Dankbarkeit, völlig unberechtigt, aber egal, Gott freut sich so. Und hier vorne ärgert der Sohn, dass das ja wohl nicht sein kann. Und weigert sich, auf dieses Fest zu gehen. Und bleibt bei seiner Geschichte. Der Vater geriet nicht außer Fassung. Er sagt schlicht, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Wisst ihr, so ist Gott. Der Vater erzählt mit einem Satz eine ganz andere Geschichte als der ältere Sohn. Erstens, er war nie ein Sklave, so wie er sich immer gefühlt hat. Er musste nichts verdienen bei seinem Vater, um leben zu können, weil ihm sowieso alles gehörte. Ein völlig falsches Bild seiner Situation, ein völlig falsches Bild von Gott. Zweitens, er hätte immer haben können, was er wollte. Er hätte es nur annehmen müssen. Aber er war immer so ein bisschen, das gut mit mir meint. Ich komme irgendwie hier zu kurz. So eine Haltung war da. Er hätte es nur annehmen müssen. Und drittens, der Vater wollte nie fair sein. Das ist ein interessanter Gedanke, ne? Der Vater wollte nie fair sein. Gnade und Großzügigkeit sind nicht fair. Das ist großzügig. Das ist mehr, als man erwartet. Das ist nicht so, wie der andere gekriegt hat. Kriegst du das hin mit deinen Kindern, dass du immer fair bist, wenn du mehrere hast? No way, keine Chance. Weil manchmal muss hier ordentlich was reingebuttert werden und da muss richtig gestreichelt und geschenkt werden. Aus welchen Gründen auch immer, um zu trösten, um zu ermutigen. Und dann steht der andere daneben und sagt, wieso habe ich denn das nicht gekriegt? Ja, weil ich dieses Kind liebe, so wie dich. Ja, aber das ist doch nicht fair. Ja, es geht nicht um Fairness, es geht darum, dass es geliebt wird hier. Und zwar richtig und großzügig und gnädig. Das passt nicht in unser System, in unser Denken rein. Gott kommt von einer ganz anderen Ecke. Er steht auf der Liebe. Er steht nicht auf dem... Er sitzt da nicht im Gerichtssaal und sagt, hier, warte mal kurz, ich muss nochmal nachzählen, ob das alles passt. Das ist so ein Bild von Gott, was wir manchmal haben. Ne? Er zählt immer nach, ob das alles passt, ob wir genug gemacht haben und so. Rechnung bezahlen, da fehlt noch was, streng dich mal an. So ist Gott nicht. Gott ist die Liebe, er ist großzügig, er ist gnädig, er schenkt, er lädt ein, er ist barmherzig, er ist großartig. Der Vater erzählt eine ganz andere Geschichte als dieser ältere Sohn. Er wollte nie fair sein. Gnade und Großzügigkeit sind nie fair oder gerecht. Das ist das Wesen Gottes, was ihn so handeln lässt. Der jüngere Sohn verdient kein Fest. Darum geht es ja bei diesem Fest. Er verdient kein Fest. Darum geht es ja bei diesem Fest. Deswegen wird er gefeiert, weil er alles verspielt hat und weil er wieder da ist und weil das Grund zur Freude ist. Nun musste auch der ältere Bruder sich entscheiden. Welches Bild von Gott glaube ich? In welcher Geschichte werde ich leben? Glaube ich meiner Geschichte oder glaube ich der Geschichte des Vaters? Glaube ich dem Bild, was ich mir die Jahre über gemacht habe, was fest zementiert in mir ist? Oder glaube ich dem Bild, wie Gott sich mir zeigt? Du warst immer bei mir, dir gehört alles. Und dass er sagt, oh Mist, ich habe das überhaupt nicht begriffen, all die Jahre, voll krass, völlig falsch. Dass er zu so einem Punkt der Erkenntnis kommt. Er muss sich entscheiden, welches Bild von Gott der Wahrheit entspricht. Und im Hintergrund war dieses Fest im vollen Gange. Würde er reingehen? Würde er reingehen? Würde er sich überwinden, seinen Stolz und all das? Wie würde das Ende sein? Wie würde er sich entscheiden? Und Jesus sagt es nicht. Er lässt uns da stehen. Und wisst ihr, was er damit macht? Er sagt so, und jetzt ist es deine Geschichte. Wie würdest du dich entscheiden? Welcher Geschichte glaubst du? Deiner eigenen Geschichte, die du mit Gott hattest, mit dem Glauben, mit deiner, keine Ahnung, Karriere durch die Gemeinde, mit deiner Erfahrung von Christen, mit dem, was du gebetet hast, was nicht erhört wurde und wo du ein Bild von Gott hattest, was sich geformt hat? Oder glaubst du dem Gott, der dich dir zeigt, in Jesus Christus? Wir haben alle unsere Fassungen der Dinge, was wir getan haben, was Gott wohl dazu gesagt hat und was das für die Zukunft bedeutet. Mancher von uns wird von den Sünden und der Vergangenheit verfolgt. Missbrauch, Betrug, Abhängigkeit, Untreue, Geheimnisse, die jahrelang vergraben waren, Mängel, Versagen, Scham, die Überzeugung, nicht gut genug für Gott zu sein, für ein gutes Ende, keine Hoffnung. So leben wir manchmal. Und viele von uns. Und Gott will das nicht. Weil wir so auch die Hoffnung, die er uns geben will, niemals verkörpern können. Und vielleicht bist du schon lange dabei als Christ, aber bist noch nie an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mein Bild von Gott mal renovieren. Und zwar komplett. Grundsanierung. Bei anderen ist es nicht das Gefühl des Mangels, sondern ihr Stolz. Sie brauchen niemanden, bei ihnen ist alles korrekt. Sie entsprechen den vermeintlichen Erwartungen eines vermeintlich korrekten Gottes. Sie brauchen keine Hoffnung, sie funktionieren. So kann man auch Christ sein. So ist das bei uns. Wir alle glauben alles Mögliche über uns selbst und über Gott und diese Geschichten blockieren die gute Hoffnung in uns. Dabei erzählt der Vater eine andere Geschichte über uns und sich und er konfrontiert uns mit ihr. Wir lesen davon in 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Seht doch, sagt Johannes da. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Wir lernen das nicht in dieser Welt. Wir lernen das nur von Gott. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, und hier sind wir wieder beim Ende der Welt, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wir haben noch so viel vor uns. Wir haben noch so viel zu entdecken vom Bild Gottes. Das ist die Geschichte, die der Vater über uns und sich erzählt. Das ist die Geschichte. Das ist das Bild, was er von sich in uns platzieren möchte. Wenn wir Jesus, in dem Gott sich zeigt, wie er ist, vertrauen, dann aktiviert er in uns eine Hoffnung für heute und nicht nur für die Zukunft. Dann geht es nicht nur darum, dass ich irgendwann die richtige Tür kriege, sondern dass man hier und jetzt von dieser Hoffnung durchtränkt ist. Es kommt darauf an, mit welchem Bild von uns und von Gott wir leben. Glauben wir die Geschichte, die Gott über uns sagt, oder glauben wir uns oder dieser Welt mit all ihren Ansprüchen, Mängeln und ihrem Stolz? Glauben wir, dass Gott uns großzügig und liebevoll in die Arme nimmt, wenn wir zurückkommen? Oder bleiben wir wie Adam hinterm Busch versteckt, weil Gott uns sich als für uns unberechenbar zeigt? Oder bleiben wir wie der ältere Bruder bockig draußen stehen und sagen, nee, der hat das nicht verdient, ich gehe da nicht hin. Jesus will nicht, dass wir warten, durch welche Tür wir irgendwann am Ende gehen dürfen. Er lädt uns heute zu seinem Fest ein. Heute! Er lädt uns ein, unsere Gegenwart von ihm und seiner guten Zukunft, unsere Gegenwart von ihm und seiner guten Zukunft verändern zu lassen. Weil er das Böse in Zukunft bezwingen wird, kann er es auch heute in uns bezwingen. Denn das ist der Grund, dass wir durcheinander gebracht werden. Dass wir nicht glauben, was das Gute wirklich ist, nämlich Jesus, nämlich das Angebot Gottes für ein neues Leben. Weil er das Böse in Zukunft bezwingen wird, kann er es auch heute in uns aus Gnade, aus Liebe, aus Großzügigkeit. Jetzt ist die Frage, woran merken wir, dass wir diese Geschichte über uns glauben? Woran merken wir das? Dass wir dieses Umschalten, dieses Renovieren, dass das in uns passiert oder passiert ist, indem wir seine Liebe spüren und zulassen. Hier geht es um Vertrauen. Wir lesen einen Text aus dem Titusbrief. Früher nämlich, so heißt es da, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hat. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Und wieder sind wir am Ende. Erben des ewigen Lebens. Glauben wir doch einfach, was Gott über uns und sich sagt. Und bringen die anderen Stimmen in uns zum Schweigen. Vertraue Jesus und lebe deine Hoffnung heute. Lass dir nicht reinreden, von wem auch immer, dass das ja alles, ja, wer weiß, ob das alles so stimmt in der Bibel und so. Also, wenn man ja Schwierigkeiten hat zu beweisen, dass die Bibel recht hat oder sowas. Also mein Argument ist immer, sorry, Gott hat die Welt geschaffen, er wird es wohl hinkriegen, dass das Wort Gottes so bei mir ankommt, wie er möchte. Hä? Wo ist dein Problem? Also glauben wir einfach, was Gott über uns und sich sagt, was wir über ihn lesen, was wir über Jesus lesen und wie wir ihn selber erfahren in unserem Leben oder im Leben anderer Menschen. Lass dir erzählen, wie Jesus im Leben von anderen Menschen wirkt. Glaube daran, dass er ist, wie er sich zeigt. Und lebe deine Hoffnung heute und geh zum Fest. Gehe zum Fest. Genieße es, Kind Gottes zu sein. Wachse darin. Im Leben geht es nie darum, nur dazuzugehören, irgendwann die richtige Tür zu erwischen oder vor Gott zu funktionieren. Jesus, das Kreuz und seine Auferstehung bedeuten nicht einfach eine Eintrittskarte in den Himmel. Das wäre viel zu billig, das wäre viel zu wenig. Das ist sehr wichtig, aber das ist lange nicht alles. Ein Dabeisein, ein Okay-Sein, das reicht nicht. Diese Dinge, Jesus, das Kreuz und die Auferstehung, sind das gute Ende, was jetzt gefeiert werden soll, was dich jetzt erfüllen und erneuern kann. Die Frage ist, ob du dich einladen lässt. Ich stand mal, fällt mir gerade ein, wir hatten mal eine Aufführung im Theater und im Wolfsburger Theater ist es so, dass es gibt so einen Kantinenbereich, so einen Thekenbereich, der ist nach beiden Seiten offen, dann gibt es einen Bereich hinten, da muss man durch eine Tür reingehen, da wird man bedient und kann sich aufhalten, einen Bereich vorne, so die große Wandelhalle, da kann man auch sich Sachen kaufen in der Pause und so. Und dann irgendwie war es passiert, dass wir nicht so ein Bändchen hatten, meine Frau und ich, um nach unserem Auftritt hinten in diesen Bereich zu kommen. Und dann standen wir auf der anderen Seite im leeren Foyer des Theaters und guckten rüber, wie unsere Freunde feierten. Es war absurd, weil die Theaterleute, die mussten sortieren und die durften nicht jeden reinlassen und die kannten uns ja nicht. Die hatten keine Zeit gehabt, das Stück zu sehen und wussten nicht, dass wir da irgendwie auf der Bühne rumgetanzt waren. Und dann standen wir da und wisst ihr, was das für ein Gefühl war, draußen zu sein und das Geschehen, wo man eigentlich hin will, dem zuschauen zu müssen und getrennt zu sein davon? Das war doof, das hat richtig wehgetan und wir wussten ja nicht, wie das läuft jetzt. Wie kriegen wir das hin, dass wir da auch hinkommen? Wir können ja nicht einfach über den Theke springen. Und dann kam jemand, unser Freunde von diesem Bereich durch die Tür, sagte den Theaterleuten, die gehören auch zu uns. Lass die mal rein. Das war schön. So ist Jesus. So ist Jesus. Er lädt dich ein, zu feiern. Die Frage ist, ob du dich einladen lässt. Es geht darum, dass man in Gottes guter Welt aufblüht, nicht nur dabei ist, sondern aufblüht darin, gedeiht, sich entfaltet. Es geht darum, tiefe Freude zu erleben, im Stillen mit ihm, in Frieden mit anderen und um die Erfahrung, dass die Seele gesättigt wird mit Gutem, mit guter Hoffnung durch seinen Geist. Ende gut, alles gut. Aber es beginnt bei mir. Es beginnt damit, dass ich ehrlich vor Gott ausspreche, wie ich mich sehe, wie die Jungs das gemacht haben. Ich fand das ganz schön mutig, die beiden Brüder. Dass sie mal richtig auf den Tisch gehauen haben und gesagt, das ist alles Mist, ist das alles. Und dann konnte Gott das richtig stellen. Sei ehrlich vor Gott. Schütt ihm dein Herz aus, wo du enttäuscht bist von ihm, wo du sagst, das kann nicht sein. Ich habe so gebetet und ich bin so voller Hoffnung gewesen und du hast das alles enttäuscht. Lies die Psalmen, die sind voll davon. Schmeiß ihm das vor die Füße. Lass deinem Herz Luft. Gott hält das aus. Er will, dass du ihm in die Augen schaust, dass du ehrlich bist mit ihm. Dass du den Schmerz nicht für dich behältst. Dass du erlebst, wie deine Seele dann gefüllt wird mit Gutem, mit Frieden, mit Hoffnung durch seinen Geist. Es beginnt damit, dass wir, wie gesagt, ehrlich vor Gott aussprechen, wie wir uns sehen, wie wir ihn sehen, was wir von ihm halten. Und dann Gottes gute, liebevolle Sicht auf uns hören und seine Geschichte und diese Geschichte glauben. Das Gute in mir beginnt damit, dass ich Gott vertraue und mit ihm auf das Fest der Versöhnung gehe. So können wir die Hoffnung Gottes verkörpern, wenn wir das feiern. Wenn wir nur sagen, übrigens, hier ne, am Ende der Zeit und die beiden Türen, verpasst nicht den Moment. Das lädt nicht ein. Aber wenn wir die Hoffnung verkörpern, die Gott uns ins Herz legt, für die er gestorben ist am Kreuz, und die den Weg freigemacht hat in eine ewige gute Zukunft in seiner Nähe, dann werden Menschen sich einladen lassen, weil es das Beste ist, was wir auf dieser Welt die immer noch vom Bösen gebeutelt ist, hören können. Ja, in dieser Welt und in uns selbst tobt ein Aufstand des Bösen gegen das Gute. Es ist unfassbar viel Leid, Schaden, Verletzung und Schmerz da verursacht. Viele von uns haben schlimme Geschichten zu erzählen und finden sich wieder in dem jüngeren oder dem älteren Sohn. Vielleicht hast du auch ein völlig verkrümmtes Bild von Gott durch Verletzungen, Enttäuschungen und böse Worte aus vermeintlich gutem Mund. Da wurde Böses gut und Gutes böse. Merken wir, wer da am Werk ist? Merken wir, wer da am Werk ist und versucht, alles durcheinander zu bringen? Mach dem ein Ende, indem du dich entscheidest, Jesus zu vertrauen und dem Bild, wie er den Vater beschreibt. Gott wird das Böse in der Welt beenden und er will das Böse in uns, in dir beenden. Darum lass uns heute von dieser Hoffnung und Freude bestimmt sein, dass diese Welt und wir selbst einer guten Zukunft entgegengehen. Lass uns diese Hoffnung ausstrahlen und entsprechend beten, handeln, reden und leben. Denn wir haben nicht nur Zugang zum Fest, sondern wir dürfen es genießen. Also wir haben nicht nur Zugang zum Fest, sondern wir dürfen es genießen und mitfeiern und aufblühen, gedeihen und uns entfalten in Christus. Ende gut, alles gut. Aber es beginnt bei mir.